dass einem da jemand mit so einem Schallkopf in allerwertesten fährt, um dann zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und das ist dann schon sehr ernüchternd, weil du natürlich dann irgendwann auch gucken musst, ne, lohnt sich das denn überhaupt?
Ich hab dazu meine eigene Meinung, was das angeht.
Genau, die Zwietracht sollte weiterhin zwischen Nordfriesen und Dithmarschern bestehen.
So.
Auf Dithmarschern sind wir damals zur Arbeit geritten.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Ich bin ja sehr gespannt, ob das klappt mit der Schalte hier.
Nicht so laut.
Thomas hat mich ja wieder völlig falsch.
Willkommen, liebe ZuhörerInnen.
Thomas hat mich wieder völlig falsch eingestellt. Der hat mich wieder völlig falsch eingestellt.
Nein, du hast
mich selber
nicht. Du hast das letzte Mal mit dem Hitler-Vergleich angefangen.
Ja.
Und bei einem uns fremden Gast. Aber naja, war ja eine ganz unterhaltsame Sendung. Aber auch heute haben wir einen Gast. Und Andreas, sag doch mal was.
Ja, Frank Bremser, ich kann nur sagen, ich darf sagen mit Nordfriese, ich darf sagen Freund, leider ehemaliger Kollege, aber eigentlich ist er immer noch ein Kollege. Frank Bremser, ich glaube inzwischen auch 50 Jahre alt,
ja, genau. Müssen
wir ehrlich sein, sind wir alle drin. Ne? Viele nennen ihn auch Bremsman, ihr kennt ihn alle natürlich von RSH, von seinem neuen Radio, Drivers Radio, glaube ich. Du hast natürlich, bist eine Comedy-Legende, das kann man ruhig sagen.
Baumann und Klausen.
Kaufhauspatzig. Frank, wie hieß dieser erste noch damals? Olaf es kracht, oder wie war das?
Genau, das war Reality Radio.
Ja,
Olaf es kracht. Ja, hier, es ist leider doof gelaufen für das Opfer, es ist tot, aber sie waren live dabei. Ja, da so die alten Notrufgeschichten, die es ja früher bei RTL gab, ne, mit Olaf Kracht, die haben wir damals persifliert in einer Serie, das stimmt,
das, ja. Das war das erste tatsächlich, ja, krass, ja, das ist
das
ja.
Ist 30 Jahre her, glaube ich, ne, oder?
Echt? Ja, also ich habe 1992 angefangen. Ey, es ist so krass, wie wir jetzt reden mittlerweile, oder? Ja, wir reden wirklich nur noch in Dekaden und unsere Kinder werden wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, die Opas da, die drei, die erzählen uns aus der Vergangenheit. Nee, also 1992 habe ich angefangen und dann haben wir, glaube ich, gleich 93 diese Idee entwickelt. Und dann lief das bei RSH täglich, aber es wurde zu unterschiedlichen Sendezeiten gesendet. Das war ja damals, man nannte das ja beim Radio Floten. Wir machen nicht so wie Baumann und Klausen immer auf der gleichen zur gleichen Zeit, sondern wir schieben das mal irgendwo ins Programm, was natürlich für so eine Idee oder so eine Comedy natürlich nicht viel bringt, weil die Leute es dann nicht kennenlernen richtig und nicht lieben lernen und dann wird es auch keine erfolgreiche Marke letzten Endes.
Aber die damaligen Programmdirektorinnen, nee, es war nur Direktor, es gab auch noch eine Chefredakteurin, na egal, aber die haben auf jeden Fall Vertrauen gehabt und ihr habt euch da ja wirklich gut entwickelt, seid ja, inzwischen bundesweit, ne?
Man kann der Zeit wirklich nur sehr dankbar sein. Ich glaube, das, was in der Zeit entstehen durfte, auch in Sachen Comedy, das hätte vielleicht heutzutage nicht mehr so wirklich die Chance, auf die Antenne zu kommen, weil mittlerweile wird ja wie in allen Bereichen der Medien alles durch die Marktforschung geschickt. Das heißt, wenn du heute mal eine Idee hast, dann wird es wahrscheinlich erstmal einer Zielgruppe vorgestellt, also einer Hörerrunde, und dann sagen die Top, Flop oder geht so. Und das ist eben so ein bisschen die Krux. Die Marktforschung ist extrem wichtig, ohne Frage, um auch wirklich zu wissen, wie kommt etwas an. Aber auf der anderen Seite gehört natürlich auch zum Medienmachen Mut dazu. Und neue Ideen würden gar nicht entstehen, wenn man alles mit der Marktforschung bewerten lässt. Ne? Ich fand den Spruch eigentlich sehr schön von Steve Jobs, der mal gesagt hat, wenn wir Apple damals jede Idee durch die Marktforschung getrieben hätten, und er hat es so gehalten wie Ford, der gesagt hat, wenn wir die Leute fragen würden, was sie haben wollen, ein schnelleres Pferd oder ein Automobil, hätten sie zu ihrer Zeit gesagt, ein schnelleres Pferd, weil sie das Auto nicht kannten, ne?
Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Zeit geschuldet von damals, so dieser Pionierphase auch bei RSH, dass man sagt, komm, wir probieren das einfach mal aus, wir fragen nicht lange, wir machen so ein bisschen alles voller Tatendrang oder so, wie ich treffe heute noch Leute, die auch sagen, ja, früher war das halt ganz anders, da haben die auch nochmal ganz Songs außer der Reihe gespielt und so. lässt
Free
sich heute
Picks hatten wir noch damals. Free Picks. Wir durften als Moderator, also nur in den Abendsendungen allerdings, durften wir uns aus dem großen Regal eine CD oder eine Card, wie es ja damals hieß, mitnehmen ins Studio und sie dann spielen. Das hast du als Moderator dann vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal gemacht. Und nachher hast du aber gesagt, ach, ich habe ja meine Sendeliste, komm, das muss ich ja gar nicht mehr ins Archiv gehen und das holen.
Ja, schade.
Das ist ja alles da. Ja, es ist manchmal schade, aber das, was dann in dem Archiv war, also griffbereit war, das war natürlich auch entsprechend schon formatgerechte Titel, wo du dann, wenn du dann Lynyrd Skynyrd vielleicht gespielt hast mit Sweet Home Alabama, war das schon ein Ausreißer. Insofern, also es war jetzt auch nicht so Free Pick, wie wir das uns vielleicht wünschen würden.
Okay, also die Wanne ist voll mit Didi Hallervorden und Helga Feddersen. Aber das ist auch nicht so.
Okay, also das
wünscht sich auch keiner sozusagen. Das ist
ja, genau. Aber trotzdem, ich weiß ja, Thomas mag das ja gar nicht, diese Vergleiche, aber ich finde es immer so krass, wenn wir überlegen, wir schnacken jetzt die alten Männer sozusagen über Sachen, die sind 30 Jahre her, ne? Mhm. Wenn wir mal zurückgehen ins Jahr 92, ich habe damals mein erstes Praktikum bei RSH gemacht, Thomas war bei der Wochenschau, Frank war, glaube ich, Volontär bei RSH, ne? Da haben wir dann zurückgeblickt und gesagt, ja, was ist 30 Jahre her? Das war dann 1962, ne? Da reden wir dann so von
Bill Haley. Ja, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich finde solche Vergleiche total geil. Das muss ich nochmal hier berichtigen. Gegendarstellung.
Also ja, okay,
ich
finde
das total spannend. Weil 62 und wenn unsere Eltern dann gesagt haben, was die dann zu der Zeit gehört haben, da fanden wir das auch total Käse. Weil wir gar nicht wussten mehr, was das dann im Zweifelsfall überhaupt sein soll.
Aber es hat sich eben kommt so ihr jetzt auf 62, 72 bin ich ja geboren, ne?
Also, nee, aber von 92, 30 Jahre
zurück. Ach so, von 92.
So,
jetzt 30 Jahre zurück
und damals 30 Jahre zurück. Ja, du hattest auch nicht Mathe-Leistungskurs, ich auch nicht.
Nein, er hat es nicht verstanden. Du weißt, man muss mich intellektuell herausfordern. Das hast du in diesem Fall getan.
Wir haben die Getränkefrage auch noch nicht geklärt. Frank, was trinkst du heute? Ja. Was trinkt unser
also,
Gast?
Ich trinke aus meiner Siebträgermaschine einen selbstgemachten Cappuccino.
Der feine Herr.
Der feine Herr. aber ich habe eine sehr lange Kaffee-Expertise. Ich habe sozusagen sämtliche Kaffee-Vollautomaten durchgespielt über die Jahre und habe dann irgendwann selbst aus denen einen guten Kaffee rausbekommen. Und viele sagen immer, ich habe einen Kaffee-Vollautomat, der Kaffee ist lecker. Die denken dann, da ist schon automatisch lecker, aber auch den musst du ja einstellen. Ne? Da brauchst du auch schon mal ein paar Stunden, um den richtig einzustellen. Das Verhältnis von Kaffeemehl zu Wasser und die Brühzeit und so weiter, da kannst du natürlich viel falsch machen. Du kannst auch aus der guten Bio-Bohne von Aldi kannst du viel rausholen, wenn du weißt, wie es geht.
Ja,
verstehst du, Schätzelein?
Also, ja. Wir sind ja auch so ein bisschen hier die...
Naja, gut. Also Gisela hat sich noch nicht beschwert, weißt du?
Ja, sehr also gut. Das trinken genau. Und dazu, ja, obligatorisch Wasser nochmal, ne? Also ist im Moment relativ unspannend. Ansonsten bin ich ein Biertrinker. Ich habe ja gehört, ihr seid Weinfans. Ich bin Biertrinker und trinke zum Beispiel, gestern habe ich zum Beispiel gesehen, ich war hier im Markant, das ist unser Supermarkt um die Ecke, dann stand ich an der Kasse und sah dann irgendwie, waren so 4 Kisten Bier in einem Einkaufswagen feilgeboten worden für 25 Cent die Flasche. Dachte ich, das gibt's ja nicht. Und da war das Zwickel von Herrn König und habe dann habe ich gleich die 3 Kisten, die da drin standen, mitgenommen. Ich dachte, der Alki-Bremser, der
holt sich jetzt an den
Nachschub. Ja, nee, die wollten es loswerden. Und das ist ein sehr gutes Bier, das Kellerbier, das Zwickel, das ist ein sehr, sehr gutes Bier. Also kann ich nur empfehlen, ohne dass wir da jetzt Geld für oder ihr dafür Geld für bekommen würdet. Aber ich bin Bierfan. Bier. Also ich mag es nicht, wenn es zu hopfig ist. Das mag ich nicht so. Ist jetzt so mit so im Trend, ne? So ein IPA aber oder
schon,
so.
Oder? Flens Bitte? Schon, oder? Flens schon, ne? Oder nicht?
Flens schon, oder? Also gerne mag ich auch Jever vom Fass bin ich ein Liebhaber. Jetzt nicht unbedingt aus der Flasche, aber da bin ich ein Fan davon, aber ich mag schon das gute Pilsener. Das ist so mein.
Ich bin auch Bierfan, aber mittlerweile Radeberger, Bitburger, ohne dass wir jetzt, haben wir eigentlich eine Rechtsabteilung. Also ich finde, sehr viele Biere schmecken gleich. Flensburger mochte ich als Kind oder als Heranwachsender.
Hinter der
Horstbüller Kirche, das erste Flens getrunken, mochte ich damals nicht. Heute ist es somit das einzige, neben Jever, was ich wirklich gerne trinke. Kölsch geht gar nicht. Altbier ist dann wieder ganz nett. Weizen in Maßen. So, aber das Andreas, was trinkst du? So. Du trinkst auch Kaffee,
ne? Ich trinke Kaffee, aber ganz einfach den Filterkaffee. Ich mag das ja so gerne wie Oma früher mit dem Melitta-Filter, ne? Das ist herrlich. Ja.
Übrigens auch, bin ich auch Fan davon. Ich mache das mittlerweile auch ganz gerne mal wieder, dass man mal einen ganz einfachen Filterkaffee trinkt. Finde ich auch gut. Also genau. Schmeckt mir und auch.
Da ich ja, also da wir ja einen Shitstorm nach der letzten Sendung bekommen haben, weil ich dann Rotwein mit Ei, also das Geheimnis der Franzosen, habe ich Rotwein mit einem rohen Ei getrunken.
Hast du jetzt mal recherchiert, ob das stimmt?
Also die Franzosen sind es nicht, aber es gibt das Rezept tatsächlich. Also das macht 100 Jahre alt. Nicht bei mir, ich werde das nicht mehr schaffen. Aber deshalb trinke ich auch aus meiner schönen, guck mal hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Hörer, aber das ist meine Hüge-Tasse.
Hügeli.
Total Hüge. Und die kommt auch sogar original aus Dänemark von meiner Tante.
Kommt die, und,
die hat ein bisschen gesagt, ja, die kleine Junge in Tyskland, der soll den Tasse haben. Und da ist auch ganz schnöder Kaffee mit einem Hauch Zimt drin. Das ist immer mein Geheimnis. Das ist, und nächstes Mal aber wieder Rotwein mit Ei. Ja. Gut, dann haben wir auch das geklärt. Ich habe noch mal eine Interessensfrage. Wie hast du Kaufhaus Patzig erfunden? Beruht das auf eigenen Beobachtungen, Erfahrungen? Hast du gesagt, man wird wirklich so im Kaufhaus behandelt, also Kundenservice, und darauf muss man mal eine Persiflage machen, oder wie ist das entstanden?
Also ich bin ja in Husum groß geworden und ihr kennt ja das nordfriesische Gefilde, und da gab es ja noch damals in der Großstraße das große Karstadthaus. Da sind sicherlich viele Erinnerungen. Ich habe das ja damals mit Jens Lehrich zusammen erfunden. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wir müssen mal was über die Dienstleistungswüste Deutschlands machen, weil wir wieder in irgendeinem Karstadthaus beschimpft worden seinerzeit von den gestandenen Damen in der Kosmetik- oder Schmuckabteilung. Keine Ahnung, wenn man sich nur mal eine Uhr angucken wollte. Und dann haben wir uns das mal so auf so einen Zettel geschrieben und haben angefangen, die Charaktere zu entwickeln. Und so ist es eigentlich entstanden, ne? Beehren Sie uns bald wieder, aber nicht so schnell. Also weil ich fand, bei Karstadt hat man es doch oft gesehen, dass die Leute immer froh waren, wenn dann doch kein Kunde irgendwie an den Tresen kam und immer gefragt hat, können Sie die Uhr mal zeigen oder so. Das, das war so ein bisschen das Credo also, da also in den
tatsächlich,
Häusern.
Tatsächlich, genau.
Ja. Und weil meinst das du hat, denn, Entschuldigung.
Ja. Ja, mach.
Meinst du denn, Frank, du könntest das heute, also ich spoiler mal, ich finde, man darf das heute noch so machen, wie ihr das damals gemacht habt, aber würdest du das heute noch so machen wollen? Das waren ja teilweise auch, ja, Figuren, die etwas überzeichnet waren. Ne? Der Schwule war dabei.
Genau.
Es war natürlich der Ausländer dabei. Kannst du das heute auch so machen?
Ich dachte nicht, dass wir so schnell zum Gendern kommen und ja. zur gesellschaftlichen Zwangsumwandlung. Ich würde sicherlich, also ich finde erstmal, ein Comedy ist alles erlaubt. Also wenn du jetzt fragst danach, warum wir da einen Homosexuellen drin haben, wir haben ja auch genauso den Proleten drin. Und ich finde, wenn man den Proleten verarscht, den schleswig-holsteinischen Proleten Heiner, der ja auch die ganze Zeit sagt, ja, ich könnte mal gut wieder einen saufen, Alter, voll geil, Alter.
Da kannst du auch genauso natürlich den Jürgen machen. Und der Jürgen war
ja eine der beliebtesten Figuren im Kaufhaus Patzig. Also wenn wir Reaktionen bekommen haben von Hörern, dann waren es meistens Liebesbekundungen in Richtung Jürgen, weil der immer so positiv und so nett war und so. Und mein Freundeskreis ist bunt. Ich wurde da übrigens auch mal gefragt, ob ich irgendwie homophob sei und so. Ich sagte, ey Leute, ich habe so viele Homosexuelle beim Freundeskreis und ich habe so viele auch ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger in meinem Freundeskreis. Der ist bunt und das liebe ich auch und ich finde, das macht das aus. Aber ich finde so diese ganze, übers Knie gebrochene politische Korrektness, da bin ich nicht so der Fan von. Also ich bin schon dafür, dass man politisch korrekt ist, aber Comedy ist Comedy, und wenn wir anfangen, Comedy zu zensieren und zu sagen, wir müssen hier aufpassen, weil du darfst dann irgendwie, du darfst den Türken nicht mehr nachmachen und so weiter. Oder da haben wir auch diese Irmgard gehabt, ne? Die war ja strotendämlich. Also und ich würde mal sagen, typische Deutsche, die da diese Durchsagen gemacht hat im Kaufhaus. Man muss überzeichnen, um den Witz herauszustellen. Und das ist die Überzeichnung. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Personengruppen damit diskriminieren wollen würden. Wir karikieren ja letzten Endes auch Oberamtsrat Clausen, damit karikieren wir auch Deutschlands letzten Macho, also die Leute unserer, sagen wir mal, Elterngeneration, die sich wirklich noch die Puschen von der Ehefrau ans Sofa oder an den Sessel schleppen lassen, karikieren wir damit ja auch, genauso wie wir den absoluten Öko- und veganen Fanatiker Hans Werner damit karikieren. Also ich finde, man muss die Kirche im Dorf lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich würde es so wieder machen. Also ich würde es wieder machen, ob sie Sender so senden würden. Mhm. Das ist die Frage, wenn es nicht gelernt wäre. Wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein null Kritik, also es kommen keine E-Mails rein, so nach dem Motto, ihr macht euch ja lustig über einen Homosexuellen oder einen Proleten oder einen Ausländer oder wie auch immer, sondern es ist gelernt und ich glaube, deswegen ist diese Serie auch in Schleswig-Holstein noch erfolgreich. Ja, also das ist die WG patzig, wir haben es ja geändert, heißt ja nicht mehr Kaufhaus. Ja.
Genau, und das wollte
ich. Weil das ja, Kaufhaus wurde ja verkauft also heute noch an die Chinesen und die haben daraus einen kostenlosen Parkplatz gemacht.
Oder beziehungsweise so,
ja, weil das schmeißt mehr ab.
Und wenn dann keine entsprechenden
da wart ihr der Zeit voraus kommen, sozusagen. Mhm. Das kannst du dann wirklich. Frank, für dich, du bist ja
eine
treue Seele, kann man ja ruhig sagen, immer Schleswig-Holsteiner geblieben. Du hast ja in dieser Anfangszeit, als das mit euch losging, auch das weiß ich, recht viele Angebote bekommen. Du hast ja auch Fernsehen mal gemacht, diesen Ausflug für dich ausprobiert. Das war aber für dich nie eine ernsthafte Option, Schleswig-Holstein zu verlassen. Ne? Das kann man nicht. Ich meine, du bist der Erfinder von schönstes Bundesland der Welt.
Also ich habe ja damals, für mich war irgendwie der große Wunsch immer wirklich zum Radio zu gehen und den Wunsch, und ich meine, sonst wären wir alle nicht Rampensäue, sonst würdet ihr nicht diesen Podcast machen, andere würden nicht ein Mikrofon in die Hand nehmen, was sich auf die Bühne stellen und ich würde sicherlich nicht Oberamtsrat Klausen machen auf einer Bühne vor irgendwie 500 oder 1000 Leuten. Seinerzeit habe ich.
Ist Thomas weg? Versuch mal einfach weiter zu reden.
Wir machen einfach
weiter. Ja, Thomas ist kurz weg. Der ist für die Technik zuständig.
unser Host ist weg.
Das ist die Aufnahme ist hoffentlich weitergelaufen, ne?
Genau, die ist weitergelaufen. Das wird ja direkt.
Jetzt ist er wieder
das da. War nur der Beweis für den Härtetest,
ja,
dass es gut, funktioniert. Genau.
Das war der Stresstest.
Wie ich euch beiden kenne, habt ihr das fantastisch überbrückt.
Überspielt, ja.
Wir haben es versucht. Genau. Wo warst du? Du warst gerade, ja.
Ja, genau. Also und ich wollte immer ins Radio und ich wollte gerne, dass man mich in meinem Ort kennt, weil ich so ein miserabler Schüler war und ein stadtbekannter Rüpel in der Schule und ich ungern zu Kindergeburtstagen eingeladen wurde. Man kann es kaum glauben heutzutage, aber meine Mutter streitet es übrigens vehement ab. Ich wurde aber regelmäßig von Kindergeburtstagen abgeholt, weil ich entweder die Meute motiviert habe, auf das auf den VW Käfer des Onkels zu steigen und dort Trampolin drauf zu springen. Wirklich ganz schlimme Geschichten. Also ich habe sie auch wirklich verdrängt und vergessen, aber ich war alles andere als ein liebes Kind. Und aber weil ich halt so unbeliebt war, habe ich wahrscheinlich gedacht, ich möchte irgendwann bekannt sein und beliebt, weiß ich nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte zum Radio. Und da war für mich eigentlich nur der Wunsch, dass man mich in Husum oder in Schleswig-Holstein, dass man mich kennt und mag. Und das war das erste Ziel. So, ich habe ja nun auch viele Leute kennengelernt, dann auch während meines Volontariats, zum Beispiel Jörg Pilawa. Der ist dann nachher zum Fernsehen gegangen und ich habe auch live mal erlebt, was es bedeutet, eben visuell bekannt zu sein. Und wenn du dann mit Jörg Pilawa in der Holtenauer Straße in Kiel einfach nur einen Döner essen gehen willst, nachdem er jetzt bekannt war durchs Fernsehen und die Leute so übergriffig sind, dass sie in diese Privatsphäre eindringen, als sei, die nehmen ja richtig Besitz von ihm, ne? Weil er kommt ja in ihr Wohnzimmer, das heißt, der ist ja sozusagen hier, der gehört ja zur Familie, also kann ich ihn auch anquatschen. Und ja, genau. Während noch ein Stück Krautsalat im Mundwinkel hängt vom Döner, kommen die Leute auf ihn zu und sagen, darf ich ein Autogramm haben? Ich glaube, dass das mal ganz lustig ist, ein paar Monate, diese Popularität zu haben, aber ich glaube, es schränkt dich in deiner Privatsphäre so ein, dass du ja am Ende nicht mal mehr mit irgendwie zwei Kumpels irgendwo, was weiß ich, zum Karneval fahren kannst oder oder einfach nur mal eine Kneipentour machst und mal ein bisschen lauter singst, ohne dass vielleicht dann am nächsten Tag das in der Mopo oder in der Bild steht und du irgendwie denkst, ey Scheiße, und deine Freunde denken auch, mit dem kann man gar nicht mehr losziehen.
Das ist dann der Preis und Rudi Carrell und Harald Schmidt sagen halt dann, das ist dann die Dienstleistung, das dann eben auch zu bedienen. Und klar, es ist verständlich, wenn man dann heute, wird man ja dann auch gleich noch komplett fotografiert, manchmal auch ohne dass man es weiß dann. Und dann ist das natürlich, das ist dann schon ein hoher Preis wahrscheinlich.
Ich meine das auch jetzt nicht so, also es soll jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich das nicht auch mögen, wenn man mich anspricht und sagt, ich mag das, was Sie machen. Und ich hätte gerne ein Autogramm. Das mag ich sehr, aber ich genieße auch die Anonymität des Radios, dass du eben vielleicht nur, wenn du die IC-Karte bei Rossmann irgendwie vorlegst und die Leute dann sagen, aber die sind jetzt nicht der aus dem Radio, ne? Und du dann sagen kannst, doch, das ist der. So viel, so oft gibt's den nicht oder so. Und du dann dich auch freust, wenn die dann sagt, ich höre ihnen gerne zu oder ich kenne die Sachen, die sie machen und kann darüber lachen. Oder auch nicht, kann ja auch passieren, ne? Gibt ja auch dann unterschiedliche Meinungen über Humor, das ist ja auch immer sehr, ist ja auch in Ordnung, soll auch so sein. Aber also deswegen liebe ich das Radio. Und nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, Schleswig-Holstein zu verlassen, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ich habe das ja auch in dem Lied Blau-Weiß-Rot so beschrieben. Hier bin ich geboren, hier gehe ich mal fort. Wenn meine Überreste dann in die Nordsee verstreut wurden, dann habe ich einen roten Lebenslauf gehabt, weil das ist einfach, ja, wie du selbst weißt, oder Tom ja auch, es ist das schönste Bundesland der Welt. Und wenn man hier ist, dann ist man bei sich und deswegen würde ich hier auch nicht wieder weggehen, nein.
Warst du denn mal, du hattest ja Angebote vom Fernsehen und ihr habt ja auch mal Fernsehen gemacht, ne, eine Zeit lang, also...
Das wurde in dem Fall im Studio Hamburg aufgezeichnet. Okay. Insofern war das jetzt ja nur vor den Toren Schleswig-Holsteins. Ja,
nun nicht so weit weg.
Wollen wir auch da die Kirche im Dorf lassen? Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn jetzt wirklich, und das waren ja jetzt ja keine Angebote, so Herr Bremser, Sie machen jetzt nur die Liebe zählt. Ja. Und kommen Sie bitte nach Köln oder Berlin. Das hätte ich sicherlich auch gemacht.
Dann würdest du heute würdevolle Sneaker-Werbung machen, wenn du das gemacht
hättest. Ja, genau, richtig. Also insofern, ich will es nicht ausschließen, wäre vielleicht auch nach Köln gegangen oder nach Berlin, aber immer mit der Heimat in der Hinterhand, und ich glaube, das ist bei uns allen so, dass man sie, das vergisst man nicht, wo man herkommt, gerade wenn man hier zwischen den Meeren geboren ist.
Absolut, absolut.
Und wie war das denn für dich, wenn ich das nochmal, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen später reingekommen, ihr habt das im Vorgespräch, glaube ich, kurz angeteased, du hast ja... ja, letztendlich auch eine sehr erfolgreiche Tournee mit Baumann und Klausen. Die habt ihr ja vor der Pandemie gehabt. Mhm. Und naja, dann kam die Pandemie. Das ist ja auch für einen Künstler, das wissen ja vielleicht viele gar nicht, du bist ja kein festangestellter Mensch bei RSH, sondern du bist ja Freiberufler. Mhm. Und hast natürlich, musst ja auch eine Familie ernähren. Du hast ja auch ein paar Kinder. Ne? Man weiß gar nicht genau, wie viele. Das werden ja auch nicht alle mitgezählt. Ach so, sechs. Okay.
Es sind sechs.
Ja, hast du auch die mitgezählt aus der wilden Zeit? Nein, aber die von den... Gut. Aber... Das wollen wir gar nicht weiter beleuchten.
Die wilde Zeit war bei mir Volontariat und da habe ich nur im Studio gesessen. Da habe ich dann Baumann und Klausen erfunden und so. Ja, unser Chefredakteur damals hat immer gesagt, Junge, kam ins Studio, sagte irgendwie um 21 Uhr, als er dann ging, sagte er, Leute, was macht ihr hier im Studio? Geht in die Stadt, trefft Mädels. Ja, er hat uns immer, wollte uns zur wilden Zeit zwingen.
Das hat dann Mike Nöcker gemacht.
Ja, die haben das gemacht. Die haben das für uns mitgemacht. Ja?
Hast du denn mal eine Abmahnung bekommen, so wie Nöcker, wenn du gerade das sagst? Also die haben ja damals zur wilde Sau gespielt. Du warst immer eigentlich dann doch brav, ne, am Ende. So.
Ja, aber ich habe eine sehr schöne Geschichte mal gemacht, damals mit unserem großartigen Geschäftsführer seiner Zeit, Harald Pehlke. Ja. Da haben wir mal einen Telefonschreck gemacht. Und zwar, beziehungsweise, ich muss anders anfangen. Also, das wurde groß initiiert von Carsten Kock. Der hat mich gefragt, sagen, wollen wir mal Harald Pehlke reinlegen? Ich glaube, es war zum Geburtstag. Und zwar, wir bekommen von der Landesmedienanstalt einen Brief. Darin steht, in ihrem Programm wurde ein großer Verstoß festgestellt. Baumann und Klausen haben in der Folge frivol und die schlimmsten Begriffe genannt und wir möchten, dass sie sich dazu äußern. Oh. So, und dann haben wir mit Carsten Köthe wirklich einen Sendemitschnitt nachgestellt, also mit Musik ausblenden und dann, ja, hier ist RSH mit Carsten Köthe, der Frühstücksclub, und hier kommen unsere beiden, hier sind unsere beiden Lieblingsbeamten Baumann und Klausen. So, und dann kam irgendwie, Oberamtsrat Alfred Klausen, morgens Hans-Werner, na, wie ist? Und dann kam, ach ja, wunderbar, du, Ella und ich hatten gestern richtig Piep und haben richtig, oh, ich habe sie so richtig schön von genommen und so. Also es war richtig krass, natürlich ohne Piepser. Und haben diese Folge und Köthe hat das dann auch so abgebrochen oder ist irgendwas schiefgelaufen und hat Musik gespielt. Und das haben wir auf Kassette gespielt. Und das wurde dann Harald Pehlke sozusagen als Sendemitschnitt zugespielt. Und dann habe ich als ULR-Mitarbeiter angerufen bei ihm und habe mit ihm Telefonschreck gemacht.
Sensationell.
Und er war, was ich grandios fand, und das macht mir bis heute noch eine Gänsehaut. Der hat sich vor Jens und mich gestellt, obwohl es natürlich eine absolute Farce war, dass dieses Ding vermeintlich auf dem Sender gelaufen ist, mit diesen Kraftausdrücken, hat er sich vor uns gestellt und hat gesagt, es muss ein Versehen sein. Für diese beiden Mitarbeiter lege ich die Hände ins Feuer.
Das
die würden sowas
aus,
nicht,
ne?
Ja. Nicht on air lassen. Und das, da war ich so beeindruckt. Während des Telefonschrecks habe ich nur gesagt, ey, was ist das eigentlich für ein geiler Chef, der das macht, der sich wirklich vor die Mitarbeiter stellt und nicht sagt, irgendwie, ja, da, die nehme ich mir jetzt auch mal vor. Ja. Das ist das, was man sich von Eltern wünscht, ne? Wenn wir da irgendwie Kinder ankacheln, so wie Reinhard May das mal in seinem Song so schön gesagt hat, irgendwie, wenn man die Unterschrift der Eltern gefälscht hat und es kommt raus, dass die Eltern dann nicht vor dem Lehrer sagen, das darfst du nicht oder so, dann irgendwie sagen, genau, nee, das ist meine Unterschrift, ne? Und ja, das habe genau ich geschrieben, weil das macht eigentlich so gute Leute aus und das war Harald Peke. Aber es war ein cooler Telefonschreck und er hat sich auch wahnsinnig gefreut und ich weiß, er ist sehr früh verstorben und seine Frau hat uns irgendwann nochmal gesagt, dass das die schönste Erinnerung an ihn ist, weil er da in dem Telefonat so war, wie er war, weil er so authentisch reagiert hat, ja. Und du hast ja selten so Erinnerungen, ne? Auf irgendwelchen Videos, Familienvideos, dann ist das alles gestellt und blöd. Mm. Aber da war er einfach so, wie er war. Und sie hört sich dann, wenn sie mal Erinnerungen haben möchte an ihn, dann hört sie sich gerne die CD an und erinnert sich dann positiv an ihn. Ja.
Cool. Hm. Ja, das habe ihn ja auch noch erleben dürfen. Und das ist einfach echt ein Chef gewesen, wie man sich ihn wünscht. Ne?
Total,
das,
total.
Das ist echt so. Ja, der war etwa in unserem Alter damals, ne? Das muss man sich auch
genau, da ist er dann, da ist er dann leider dann ja verstorben. Einer ja sehr schweren Krankheit und
ja. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, ob wir die Biege noch machen, aber ich mache sie jetzt einfach mit euch, weil
mach doch mal,
wir sind ja in einem Alter, wo man das macht. Ich habe euch ja vorhin im Vorgespräch gesagt, ich sehe aus, als hätte ich hier einen missglückten Pickelausdrückfehler gemacht oder hab einen Kopfschuss bekommen. Ich habe eben so zwei kleine Löcher im Kopf oben, weil ich gestern mir sozusagen zwei Flecken entfernen lassen habe und natürlich auch immer gleich denke, das ist bestimmt Hautkrebs im Endstadium. Ich bin da halt leider so veranlagt.
Das denkt man ja immer, wenn man irgendwie beim Arzt
ist. Zum Glück ist alles in Ordnung. Und jetzt habe ich demnächst, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, war ich schon da beim Urologen. Ist ja auch ein Thema, wo wir uns mit beschäftigen.
Was willst du wissen?
Ich möchte gerne wissen, macht ihr das? Geht ihr dahin? Bei Thomas weiß ich es ja, Frank, aber ist das so ein Thema, mit dem, du bist ja, wir sind ja, ich bin 2 Jahre älter als du, aber oder anderthalb.
Bist du älter?
Ja, ich sehe sie jünger aus, ich weiß. Ja, aber. Also,
vor allem bei dem Licht bei dir gerade jetzt in der Kamera. Und
nein,
dieser Weichzeichner-Filter da drüber.
Ja, also, das ist nein, das also, von Insta, ja.
Ich mache es jetzt regelmäßig seit allerdings erst 4 Jahren. Jetzt erst einen Urologen meines Vertrauens gefunden, weil ich finde, das ist ja sowieso, das ist ja eine echte Vertrauenssache. Und ich finde so diese unwürdige Situation, dass einem da jemand mit so einem Schallkopf in Allerwertesten fährt, um dann zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Da bin ich so froh, dass ich jetzt einen Arzt gefunden habe, der das Ganze mit einer gewissen Lockernis begleitet und irgendwie daraus irgendwie nicht so ein großes Theater macht. Und es beruhigt dann ja auch, wenn du weißt, so ist alles in Ordnung und kriegst dann irgendwann deine Werte da, PSA-Wert oder so und dann ist alles super. Mein Vater ist ja an den Folgen des Prostatakrebs gestorben vor 2 Jahren. Insofern ist es sicherlich auch deswegen ganz gut, da regelmäßig drauf schauen zu lassen. Aber diese ganze Urologie, da bin ich leider sehr befasst gewesen in der Zeit des Ablebens meines Vaters. Das war schon, es ist einfach ein sehr unwürdiges Thema, wenn das dann so in diesem Bereich geht. Wenn du daran wirklich erkrankst, dann ist das kein leichter Gang und deswegen bin ich da sicherlich jetzt auch nochmal mehr sensibel, was das angeht. Aber ich kann es auch nur allen empfehlen. Die Untersuchung ist schmerzfrei. Sie ist sicherlich nicht angenehm, ne? Aber es sind wirklich ja nur 30 Sekunden oder so, die da mal genau hingeguckt wird. Und insofern, das kann man vernachlässigen. Also macht es, genauso wie, dann kommen wir gleich nochmal zum Proktologen, weil da würdest du ja wahrscheinlich auch gleich danach fragen.
Ja, sehr gerne.
Die große Hafenrundfahrt, wie mein Vater das immer so beschrieben hat.
Genau.
Auch das hatte ich riesen Respekt davor. Egal, wir reden über Krankheiten oder beziehungsweise Vorsorge.
Ja, wir müssen gleich noch so ein bisschen die Kurve zum Fade-out kriegen.
Wir machen gleich noch zurück. Gleich wieder fresh.
Naja, ganz kurz, auch da habe ich einen tollen Arzt gefunden, der mich da sehr gut drauf vorbereitet hat und es ist echt Pillepalle, ja, also Propofol, um hier Drogenwerbung zu machen,
ist
ein geiles Zeug. Also herrlich. Propofol, hier Product Placement, ich hoffe, ihr bekommt was dafür.
Ist ein geiles Zeug. Da würden wir uns auch die Ware bezahlen lassen.
Wohlig wach geworden, eine nette Schwester vor mir, die fragt, ist schon vorbei, Herr Bremser? Nein, herrlich, geil. Und das war einfach, das war ein Traum. Ja, so, jetzt kommen wir vom Proktologen zu was?
Ja, mach mal irgendwie was Freshes, damit wir so gut.
Ja, wir waren bei Baumann und Klausen und dem Auftrittsgeschäft.
Genau.
Und dann kann
genau.
ich auch gleich mal anfangen genau. zu jammern. Jammermodus
ja,
ein.
Ja, ja, so. Das ist schön. Das gehört ja. dazu.
Alle
ja.
Handwerker jammern, Lehrer jammern, alle jammern.
Alle so. Jammern. Und bitte populistisch jammern.
So, ich kann jetzt mal einfach sagen, also die Shows, die wir jetzt machen, da ist das Publikum heiß, die haben Bock auf uns, die haben von Anfang an Spaß und es ist ein großartiges Publikum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, es ist ja wirklich, wirklich toll zu sehen, aber es sind halt fast keine da. Und okay. wenn wir jetzt sagen, keine da, dann waren wir, sagen wir jetzt, nehmen wir einfach mal Niebel. Mhm. Niebel Stadthalle waren wir jetzt gerade am Sonntag. Da haben wir normalerweise die Stadthalle ausverkauft.
500 Leute Pandemie. Drin, ja.
500 ja. Leute. Ja. Und haben da jetzt 150 gehabt. Weiß nicht, okay. um den Dreh. Und das ist dann schon sehr ernüchternd, weil du natürlich dann irgendwann auch gucken musst, ne, lohnt sich das denn überhaupt noch, dieses Auftrittsgeschäft?
Das stimmt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich ein bisschen deine Seele vielleicht streicheln. Mhm. Meja Bös, ich sitze ja im Exil in Soling. Meja Bös ist in Soling aufgetreten, ist jetzt auch nicht so die Powerstadt, aber ja doch ein bisschen größer als die. Hier kamen auch nur 150 Leute ja. zu Meja Bös, trotz großer Promo. Also ja. es ist viel durch die Zeitung und überall gelaufen, 150 Leute. Und ich meine,
und sie das ist ein ja, mega Name, ne? Also das darfst du dann nicht vergessen.
Genau, genau. Und also das ist die Leute gucken sich schon, glaube ich, ganz genau an, wo sie zurzeit hingehen und was sie wirklich machen. Ja gut, jemand wie Marc-Uwe Kling, der da sind wir jetzt zweimal gewesen, einmal im Kino mit Vorprogramm von ihm und einmal zum Stand, da war die Hütte voll, da waren 2000 Leute. Aber ich glaube, insgesamt gucken die Leute sehr genau, wo gehe ich hin und was mache ich, obwohl sie ja könnten. Das wären ja jetzt ohne irgendwelche großen Restriktionen. Als es verboten war, wären wahrscheinlich mehr gekommen, weil sie dann gesagt haben, wenn man uns das verbietet, dann will ich aber dahin und jetzt darf man wieder, dann ist es nicht mehr so spannend. Oder ich habe auch keine, oder hast du eine Erklärung dafür?
Ich habe nicht wirklich eine Erklärung dafür und ich höre es ja auch von so vielen Kollegen, Matze Knob ja genauso und andere, die ja eigentlich auch immer volle Häuser hatten. Und die jetzt eben auch da stehen und also wir waren jetzt zum Beispiel, also ich kann es nicht mit Corona verargumentieren, weil wir waren in Stade zum Beispiel, hatten wir Auftritt, da waren 700 Leute. Okay. Allerdings waren das auch alte Karten teilweise, ne? Also nicht Neuverkäufe, okay. sondern ne? Und dann kannst du das ja nicht verargumentieren, wenn die Leute Angst hätten vor Corona, würden sie ja trotzdem sich da nicht reinsetzen. Wenn es jetzt darum Richtig. Gehen würde, ich setze mich nicht in die Stadthalle Niebel, weil ich Angst habe, bei mir springt das Virus irgendwie auf die Schulter. Sondern es scheint damit zusammenzuhängen, der Deutsche bezahlt ja seine Rechnung gerne und pünktlich und er weiß im Moment in dieser Unsicherheit nicht, was kommt da auf mich zu. Er hört in den Medien, jemand, der für 150 Gas im Monat hatte, hat jetzt plötzlich monatliche Abschläge von 2000 zu leisten. Muss man sich mal vorstellen, das ist sowieso sowas von irre, was da derzeit passiert. Wenn du überlegst, dass jemand wirklich 2000 Euro Gas im Monat bezahlen sollte, in 24.000 Euro im Jahr, sprich ein Auto, ja, also ja. Sozusagen abdrücken soll für Gaslieferung, da kann man ja nur sagen, Leute, stellt euch vor, alle kriegen ihre Nachzahlungsbescheide und keiner bezahlt.
Wobei, das ist diese Arschlochnummer von diesen Gasversorgern, ne? Das ist ja dieses Problem, glaube ich, dass wir alle, viele wechseln ja in Gasversorger und die sagen dann, wir wollen die wieder loswerden. Du kannst ja wieder in die Grundversorgung zu deinen Stadtwerken gehen, und dann zahlst du nur in Anführungsstrichen das Dreifache. Ja, also das Zehnfache muss keiner bezahlen. Und das wissen viele gar nicht und das wird schamlos ausgenutzt. Und ich meine, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber das nervt total, ne? Wenn man sich das überlegt, dass wir diese öffentliche Daseinsfürsorge weggegeben haben, alles schön, mich fasst das an, wenn ich das sehe, dass jetzt wir irgendwelche Gastlieferanten retten wollen wieder. Ja, ey, die haben eine gute Kohle verdient eine Zeit lang und jetzt wollen sie wieder, dass der Staat rettet. Ne?
Ich hab dazu meine eigene Meinung, was das angeht. Ich sehe alles, was in der Grundversorgung steckt, sehe ich ganz klar in staatlicher Zuständigkeit. Ja, so es geht auch um das, um die Müllentsorgung,
Krankenhäuser,
es geht um Wasser, um Gas, Strom. Ja. Das halte ich für einen fatalen Fehler, das in die in die Privatisierung zu geben. Ja, aber richtig. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube einfach, dass man heutzutage die Leute sicherlich dafür belohnen sollte, und das kann man aber auch auf andere Art und Weise machen, dafür belohnen sollte, wenn sie sparsam sind. Das könnte man ja auch mit einem öffentlichen Energieversorger machen, natürlich, der dann sagt, wenn sie weniger Kilowattstunden verbrauchen, dann bekommen sie den Boni. Aber wir haben jetzt das Dilemma, weil die Leute sich da gegenseitig hochpokern und wir am Ende ja Fantasiepreise bezahlen. Das ist ja genauso mit dem Strom ja genau das Gleiche. Und die Zukunft ist einfach überhaupt nicht zu Ende gedacht. Das ist, sag ich jetzt mal aus meiner Tätigkeit
auch
jetzt
als Moderator Spruch.
Für Drivers. Ja, Zukunft nicht zu Ende gedacht. Habe ich auch neulich. Hat Carsten Koch zu mir gesagt, darf ich den klauen? Ich sage ja. Zukunft nicht zu Ende gedacht. Beispielsweise ist da auch Mobilität dieser ganze Schwachsinn. Ja, also wir wollen mit der Brechstange irgendwie Elektromobilität herzaubern, haben die Infrastruktur gar nicht, die wir dafür bräuchten und stehen jetzt sozusagen achselzuckend davor, wollen die CO2-Ziele erreichen, schalten die AKW ab und haben den Strom nicht, um diesen Wechsel zu schaffen. Ich vergleiche das immer ganz gerne damit, wenn ich satt bin, ja, oder wenn ich das Geld habe, um mich satt zu essen, dann denke ich mal über Bio nach. Jetzt ist es so, die Leute können sich die Energie nicht mehr leisten. Das heißt, sie denken jetzt erstmal drüber nach, wie kann ich den Scheiß bezahlen? Und dann denken sie drüber nach, wo kann ich denn CO2 sparen? Das heißt, CO2-Einsparung ist der wahre Luxus. Deswegen machen das ja auch alle nicht. Also bei China oder was weiß ich, andere Länder wie unsere nächsten Nachbarn, die sparen. Wir sind diejenigen, weil wir so einen Wohlstand haben oder hatten vielleicht bald, haben wir uns den Luxus gegönnt, CO2-Einsparung zu machen. Da liegt doch letzten Endes der Hase im Pfeffer. Wir haben es uns gegönnt. Ja,
absolut, Frank. Aber die Kehrseite ist ja, dass wir gerade in Deutschland, wir versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen, ne, reißen aber alles dann nachher wieder mit dem Arsch ein. Und wenn ich mir dann sowas angucke, wir kommen ja nun alle von der Westküste, alle Nordfriesen, auch wenn du jetzt nur Südnordfriese bist, aber das macht nichts, Frank, das ist auch noch Nordfriese.
Ne? Kreishauptstadt.
Ja, noch.
Wo ist Theodor Storm geboren worden?
Ja,
na gut, dafür habt ihr ja, da habt ihr noch
Olde.
Gut, wir sollten die Nordfriesen hier nicht gegeneinander, das finde ich jetzt auch.
Wir sollten da keine Grenze ziehen. Versuch von Dithmarschern, die das einfach zwischen uns Zwietracht streuen.
Genau, die Zwietracht sollte weiterhin zwischen Nordfriesen und Dithmarschern bestehen.
So.
Auf Dithmarschern sind wir damals zur Arbeit geritten.
Ja, liebe Grüße.
Wir lieben euch auch.
Ah ja, natürlich. Nein, aber diese Problematik ist ja, dass wir an der Westküste unfassbar viel Strom herstellen, den nicht selber verbrauchen dürfen. Und die Leitung gibt es nicht. Und das sind dieselben Dödel, die diese Leitung verhindern, die sagen, ich hasse Atomkraft. Ne? Also das ist...
Genau.
Das ist diese Problematik, die wir, glaube ich, in Deutschland haben. Ein sehr sattes Land. Ne?
Das sowieso. Ja. Das ist auch ein schöner Claim für eine Podcast-Folge. Wir haben ja im Grunde, wir sind im Grunde schon so ein bisschen mittendrin, weil Frank, wir haben am Ende unserer Sendung immer so ein bisschen die Rubrik wir haben diese Rubrik der Umtrieb der Woche. Was treibt dich diese Woche um? Vielleicht fällt dir spontan was ein. Das kann was Schönes sein, das kann was Schreckliches sein, das kann was sein, was dich wahnsinnig aufregt und vielleicht auch nicht gerade populär ist. Also was treibt dich um, was rührt dein Herz um, was schürt deine Emotionen? Jetzt ist es deine Bühne.
Jetzt ist meine Bühne. Also erstmal umtreibt mich gerade, weil wir haben, wie gesagt, 6 Kinder und wir haben ein Kind, das ist der Leo, der ist jetzt 8 Jahre alt und Leo hat Epilepsie. Und Leo, also jetzt vielleicht erstmal aus dem privaten Bereich, und Leo macht sich im Moment einfach richtig toll und macht ganz tolle Fortschritte. Nachdem er damals in der Universitätsklinik von einzelnen Ärzten prognostiziert bekam, der kann vielleicht niemals laufen, läuft er, er spricht, er tanzt vor allem und ist ein sehr glückliches Kind und geht jetzt im Moment zur Regelgrundschule als Inklusionskind. Und ich sehe jetzt gerade so tolle Fortschritte in dieser Woche und das rührt mein Vaterherz und das ist total schön zu sehen, dass man, dass ein Kind, dem so viel oder so wenig prognostiziert wurde an Fortkommen und Erreichen und so weiter, dass der aus seinem eigenen Willen heraus so viel erreichen kann und wir, glaube ich, und das versuchen wir täglich, ihn angstfrei zu erziehen und mit viel positiver Energie zu erziehen, dass das bei ihm ankommt und dass er, glaube ich, daraus seine Kraft zieht und angstfrei lernt und vorwärts kommt. Das ist jetzt das, was mich umtreibt in dieser Woche privat.
Genau.
Und das andere ist das, was mich umtreibt, ist ganz sicherlich die Zuspitzung der Lage natürlich in der Ukraine. Ja, eben dann auch wieder die Frage für meine Kinder, in welchen Zeiten leben wir und wohin steuert das Ganze, inklusive des Wahlausgangs in Italien. Es sind einfach so, und da machen wir uns nichts vor, wenn wir diesen Schlingerkurs in Deutschland eben weiterfahren, dass wir eben erstmal abwarten, bis der Karren vor die Wand gefahren ist, um dann versuchen, die Teile einzusammeln und irgendwie das aus dem Schrotthaufen dann wieder ein Auto zu formen, werden wir damit Probleme bekommen und wir auch müssen Angst davor haben, dass Leute, die hier klare Worte finden, eben auch Gehör finden. Was mir nicht gefällt, ohne Frage, weil ich bin durch und durch Demokrat und jemand, der das freiheitliche Leben sehr genießt und unterstreicht, dass man das eben auch mit seinem Kreuz auf dem Wahlzettel sichern muss. Aber auch das wird dann bei uns passieren. Zum Beispiel jetzt, wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, zum Beispiel diese Gasumlage und dieses ganze Hin und Her. Die verpennen es gerade göttlich, bis dann die ersten, und jetzt die ersten Bescheide kommen von den Gas- und Stromversorgern. Die Leute haben dann ein Mahnverfahren auf dem Tisch. Und das dann zu kitten und dann rückwärts zu fahren, das ist einfach so schwer. Und da mache ich mir im Moment so Gedanken, weil wir sind ein Staat, der auf erschwingliche Energie angewiesen ist. Wir müssen nicht nur im Privathaushalt, sondern auch in der Industrie. Wenn wir das nicht mehr bezahlen können, dann steht der ganze Wohlstand, der uns dazu bringt, überhaupt CO2 einsparen zu wollen, der steht so auf der Kippe. Und das ist im Moment das, was mich bewegt. Ehrlich gesagt.
Super. Sehr schön. Und ich spoilere aber mal, wenn diese Folge rauskommt, ist die alberne Gasumlage schon wieder weg.
Du weißt was? Ja, das glaube ich auch. Aber ja. ich hab einen Freund, der lebt in Leipzig und der hat sich gerade einen alten Gasthof gekauft und baut den gerade um. Und stöhnt natürlich über die teuren Baustoffpreise und so weiter. Ja. Und da sage ich so, was machst du für eine Heizung? Das ist ja immer so die Frage, ne? Was haben wir für eine Heizung? Ja, Öl und Gas. Ja, Gas. Ja, ich habe Öl. Ja, Öl ist ja besser. So, weißt du, was er sagt? Er hat seinen Heizungsbauern gesagt, baut da Gas ein. Ich sag, was? Was hast du? Ja, soll da Gas einbauen. Nächstes Jahr ist Gas so billig wie nie, bin ich mir sicher.
Das glaube ich auch, ja.
Weißt du, ist es so...
Ja. Nehmen wir mit rein in die Wiedervorlage.
Bitte rein in die kleine Wiedervorlage. Nächstes Jahr um diese Zeit, im September 2023, unterhalten wir uns über die Gaspreise. Und
sehr gut.
Also, er sagt, Gastherme rein, Gas wird so günstig wie nie sein. Okay. Und du siehst es ja jetzt, wenn du jetzt irgendwo mal anfragst, irgendwie Wärmepumpenheizung oder so, da sind ja solche Aufschläge drauf mittlerweile. Ja. Das ist ja Goldgräberstimmung bei allen Sanitär- und Heizungs. Sollen sie ja gerne haben, also gönne ich denen ja. Aber es macht im Moment einfach keinen Sinn, in eine neue Heizungsanlage, auch meine Meinung, in eine neue Heizungsanlage zu investieren, weil die Preise schon so astronomisch hoch sind, dass du, da kannst du noch eine ganze Weile von teures Gas bezahlen oder Strom.
Ja, das ist, also wir haben ja in Flensburg, das wusste ich vorher auch nicht, wir haben ja Fernwärmezwang. Das gibt es tatsächlich. Okay. War früher sehr umstritten, inzwischen sind viele froh. aber die kommen auch nicht damit raus, die wollen erst Mitte November sagen, was der Kram kostet, weil der wird inzwischen durch mit Kohle geheizt, möglicherweise auch nochmal mit Öl. Ne, die haben ja, es wird sozusagen zentral versorgt. Es gibt mehrere verschiedene Kraftwerke, im Moment ist das noch Gas. Aber sie haben jetzt auch Kohle gebunkert für den Winter und Öl ist auch noch hier.
Kohle?
Mal gucken, also ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
Ja, war das schon dein Umtrieb, Andrea?
Der Umtrieb der Woche.
Nee, meinen Umtrieb kann ich ganz kurz machen, weil
hatten doch schon Urologe, oder nicht?
Ja. Genau, weil ich jetzt ja im Moment mit der ganzen Sache hier erstmal Hautarzt, Dermatologe, dann Urologe. Okay, nee, mein Umtrieb ist wirklich so auch ein bisschen im ach Gott, jetzt, ich gucke mal auf meine Punkte auf der Stirn. Sieht aus wie ein Ausschuss, Einschuss, ganz schrecklich. Nein, ich bin inspiriert von Frank, also weniger Angst haben. Einfach so, das ist so mein Umtrieb insgesamt, dass wir auf alles angstfreier gucken sollten.
Das hat Manuel Abrak ja letztes Mal auch gesagt, fand ich auch einfach.
Ja, aber das so, ist so dieses zu sagen, macht euch nicht so viele Gedanken. Natürlich macht euch Gedanken, sorgt euch um eure Lieben, um eure Freunde, aber.
Aber das habe ich zum Beispiel nicht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das habe ich zum Beispiel nicht so irgendwie jetzt in irgendeinem Esoterik-Seminar oder so für mich erkannt, sondern mein Vater, meine Mutter letztendlich auch, die haben uns sehr angstfrei, meine Schwester und mich erzogen und dafür bin ich sehr dankbar, weil da eben nie so dieses ständige Bedenkenträgertum da war und irgendwie, was könnte jetzt passieren und so. Klar haben die sich auch Sorgen gemacht und auch hatten auch sicherlich am Anfang finanzielle Sorgen, als sie das Haus gebaut haben, wie können wir das alles stemmen und so. Aber deswegen meinte ich das ja. Stell dir vor, du kriegst den Nachzahlungsbescheid und keiner bezahlt ihn. So, ne, dann muss gehandelt werden, weil du kannst nicht 20 Millionen Nachzahlungsbescheide einfach ignorieren und musst irgendwie sagen, ja gut, weil wer kann das bezahlen, bitte?
Ja, also das wollte ich auch gerade sagen, das kann ja keiner bezahlen.
Ich stell dir so vor, der Mann arbeitet im, ich sag mal, oder die Frau arbeitet auf dem Kreis Nordfriesland irgendwie und der Mann sitzt meinetwegen bei Rossmann an der Kasse, einfach mal so. Und dann kumulier mal dieses Ergebnis, das die im Monat haben. Und dann lass die mal, dass die nur 1.000 Euro im Monat, also nur in Anführungsstriche, Gas zahlen. Absolut, es geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Das sind ja Summen, die sind so astronomisch, dass es einfach gar nicht geht. Und deswegen sage ich eben, was bringt es mir jetzt, hier in Angst zu sitzen? Der Bescheid kommt ja sowieso irgendwann, dann wird er da liegen und dann überlegt man sich halt, was man macht, ob man vielleicht auf Sittenwidrigkeit klagt oder nimmt sich vielleicht dann wirklich, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, einen Anwalt und sagt, wir fechten das an. Sittenwidrig, dieser hohe Preis, den darf niemand verlangen, vor allem so eine Preiserhöhung ist sittenwidrig. Und dann guck mal einfach mal. Also ich mache mir da eher dann vielleicht einen Spaß draus, mal gucken. Aber ich finde, dieses Angstfreie, das muss natürlich, das darf natürlich nicht gelernt sein, sondern es muss dann schon wirklich auch wirklich Angstfreiheit sein, dass man jetzt da nicht sitzt und sagt, ich bin angstfrei. Und ist es dann wirklich, weißt du? Also ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, wenn man das versucht, zumindest.
Das muss, ja, aber richtig, das ist bei vielen auch ein Prozess, das muss man ja auch sagen. Wenn du sagst, nicht gelernt, aber aus dem Leben, wenn man sich das anschaut, viele Dinge enden dann doch gar nicht so tragisch, wie man es erwartet hat. Das ist wirklich das.
Genau. Thomas, dein Umtrieb. Mein Umtrieb der Woche kommt mal wieder aus der schönen aus dem Autoverkehr oder aus dem Straßenverkehr, besser gesagt. Gestern habe ich meine Tochter zur Schule gebracht, das liegt daran, dass ich dann meine Morgenrunde gehe und wir gehen halt zusammen. Sie kann mittlerweile auch alleine, ist jetzt 9 Jahre, das sagt man so. In Solingen ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Ich bin vor kurzem auch mal angefahren worden vom Auto. Das ist hier wirklich, das kann man drüber lachen, aber es ist hier völlig normal. Also hier herrscht meiner Meinung nach Anarchie. Andere mögen das anders sehen, aber so ist das. Und vor der Schule haben wir eine Verkehrsampel und das ist die einzige Möglichkeit für die Kinder, über eine vielbefahrene Straße zu kommen. Und diese Ampel war ausgefallen, dann habe ich sofort natürlich die Polizei angerufen. Die Schulleiterin hat das zum Glück auch parallel gesehen und die haben extra eine Hotline für eine Ampel-Taskforce oder so, die dann wohl kommen soll. Und es war 7:50, das heißt um 8 ist Schulbeginn, beziehungsweise Gleitzeit 8 bis 8:10 können die Kinder kommen. Also in der Haupt-Rush-Hour für die Kinder, die bei uns aus der Siedlung kommen. Polizei angerufen und da war man auch eher so mittelmäßig interessiert, hatte ich das Gefühl, ja, gucken wir uns mal an. Fand ich jetzt, das brachte mich dann schon so ein bisschen in Rage, das geht dann bei dem Thema relativ schnell. Ich habe dann gerne, liebe Polizei Solingen, so lange den Schülerlotsen gemacht, weil die Autos, wenn da Kinder stehen, halten nicht unbedingt an und wenn, ist das auch sehr gefährlich, weil die Ungeduldigen dahinter dann Gas geben. Hab dann also bis 8 Uhr, kurz nach 8, war die Polizei immer noch nicht da, habe ich dann gerne den Schülerlotsen gemacht und das ist wieder sowas, wo diese Doppelmoral der Polizei, also ich rede ja jede Woche fast über dieses Thema, aber die Doppelmoral, man lässt sich dann gerne zum Schulanfang mit Kindern fotografieren, passt auf im Straßenverkehr und dann ist das aber, wenn dann wirklich mal was passiert, ist die Polizei dann nicht vor Ort. Das ist mein Umtrieb der Woche.
Das hat dich um. Okay.
Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch 2 grundschulpflichtige Kinder und hier ist, es ist ja Bullerbü, ne? Hier in Strande bei Kiel. Da stehen dann auch die Polizisten am Zebrastreifen und da ist wirklich nicht viel Verkehr, aber das kann ich gut nachvollziehen, weil das ärgert mich auch. Also ich kann auch zum Beispiel, wenn dann plötzlich jemand durch diese Straße fährt, in der die Schule ist und das ist dann irgendwie so eine Rallye-Rentnerin, die irgendwie meint, die Straße brettern zu müssen, normalerweise 30 oder Schritttempo angesagt ist und fährt da irgendwie mit 60 Sachen durch, da könnte ich wirklich hinterherfahren und die zur Rede stellen, ne? weil wir wissen ja alle, der eine Moment,
es ist nur
ist dann Schluss und da ist dann, da gibt es dann auch kein, es tut mir leid mehr, sondern da gibt es einfach dann nur noch,
ja, dann ist das Leben des Kindes vorbei.
Genau.
Und ich also werde auch in der eigenen Familie gerne darüber belacht, aber ich gebe meinen Kampf hier nicht auf. Es sind nur 500 Meter Schulweg, Frank. Auf diesen 500 Metern sind in 3 Jahren 7 Baustellen gewesen von Häusern, wo die Handwerker sich, leider ist das natürlich manchmal auch schwierig, hier im Bergischen an die Baustelle ranzukommen, aber dann wird der komplette Gehweg zugeparkt, gedankenlos, es wird einfach alles abgestellt, dann ruft man beim Ordnungsamt an, ja, schwierig, und das ist saugefährlich, deshalb bin ich auch so lange immer mitgelaufen. Mittlerweile läuft sie alleine zurück, dann heißt es jetzt, ja, vor der Schule wurde, also das kam von der Schulleitung, vor der Schule, jetzt läuft sie endlich alleine zurück, damit sie auch ein bisschen selbstständig wird. Dann heißt es plötzlich von der Schule, ja, hier wurde ein Mann gesichtet, der Kinder anspricht, jetzt geht das auch wieder nicht dann in der Zeit. Die Polizei ist dann trotzdem nicht vor Ort. Es ist manchmal sehr anstrengend. Aber die Große läuft alleine zur anderen Schule, das geht dann schon und da kann ich dann auch loslassen. Aber es ist ein schwieriges Thema.
Man kennt das ja von sich selbst, wenn du zum Beispiel im Auto fährst und dann so manchmal nur, wenn du nur das Radio kurz umstellst und dann denkst du so irgendwie, was jetzt in diesen paar Sekunden passieren kann, und ihr kennt das ja sicherlich auch, dann kriegst du so eine Gänsehaut und kriegst so einen, so einen Moment, da kriegst du so ein Blackout und denkst du, ey, ne, Bremser, guck auf die Straße, konzentriere dich, weil es und kann deswegen dieser auch das Handy weglegen, Moment ne, das sein.
Niemals, genau.
Das Handy, ich leg das immer ins Fach da, damit ich da gar nicht auf die dämliche Idee komme.
Ne? Ja. Also hier wird halt alles mit dem Auto gefahren.
Ja.
Und ich bin seit meinem 5. Lebensjahr passionierter Fahrradfahrer und ich habe so viele Jahre Fahrerfahrung und es ist hier einfach lebensgefährlich. Es gibt kaum Fahrradwege, es gibt so eine Trasse, das wird so als Vorzeigeprojekt genommen, aber ansonsten wird hier alles, jeder Weg wird mit dem Auto gefahren. Aber das dürfen wir nicht, sonst schimpft meine Schwester wieder, wenn sie das hört. Ich darf nicht, mein Umtrieb ist jetzt zu Ende.
Und der vielleicht finden wir jetzt noch irgendwie einen schönen Ausklang. In Solingen mit Baumann und Klausen sind wir auch schon aufgetreten.
Ja.
Und deswegen erinnere ich auch noch, dass es sehr, sehr verkehrsstark war dort.
Ja,
da war viel los. Das weiß ich noch. Das erinnere ich sogar noch, dass ich viele rote Rücklichter gesehen habe und viele schnelle Straßen. Ist da nicht sogar auch so ein Outlet von Haribo oder so da irgendwo?
Genau. Ja, genau.
Ja, da seid ihr ist ja auch an so einer sehr, sehr viel befahrenen Straße da irgendwie.
Genau. Und das ist im Grunde überall so und es ist wirklich es fehlt jeder, Auto first ist hier einfach, weil es auch eine Trabantenstadt ist. Also viele Leute kommen hier zur Arbeit und fahren wieder weg. In dementsprechend ist hier eine wahnsinnig viel Bewegung drin und es wird, alles ist Parkplatz, aber es ist, ich bin einfach müde davon, aber ich höre einfach nicht auf, darüber zu reden, weil es wirklich, aber ob das jemals, naja, egal, lassen wir das, versuchen wir irgendwie einen schönen Ausklang zu finden. Frank, schön, dass du bei uns warst, dass du den Spaß mitgemacht hast.
Ja, sehr
und
gerne.
Dass wir haben dich auf Wiedervorlage gelegt, weil du hast ja auch große Pläne, die wir noch nicht verraten wollen.
Wir spoilern nicht, aber sobald es soweit ist, kommst du und stellst das hier bei uns vor.
Genau.
Ja?
Und das mache ich sehr gerne.
Genau.
Sehr
gut. Und auf die Gasgeschichte im nächsten September haben wir dich auch schon festgenagelt.
Und wenn wir schon beim Thema Verkehr sind, kann ich euch ja dann gleich eine, wie wir so schön sagen am Radio, eine Benchmark vorstellen, die ich jetzt mache bei DPD Drivers Radio. Vielleicht nur so als Vorpremiere, weil es ist on air noch nicht gewesen. Habt ihr Lust drauf?
Ja, gerne, komm, klar.
Und zwar heißt die Serie Insta-Perlen. Das sind die Sachen, die wir ja täglich in den Social-Media-Kanälen so lesen. Und die habe ich mal versucht, so wie kann man das akustisch zu Gehör bringen? Und dann könnt ihr jetzt mal hören.
DPD Drivers Radio präsentiert Insta-Perlen.
Meine Frau ruft, Schatz, das Auto fährt nicht. Ich ruf, wenn ich nicht dabei bin, musst du links sitzen.
Ja, gut. Ne?
Ja.
Wir waren ja bei politischer Korrektheit.
Da sind wir dann wieder, wir sind wieder am Anfang. Wir haben irgendwie diesen Loop elegant geschlossen. Wir haben eine Klammer. Das ist sozusagen die leading Metaphor, die über allem schwebt. Wir haben eine Klammer geschafft. Hervorragend. Frank, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du im digitalen Frühshoppen warst. Und
Andreas hat ihn jetzt erst verstanden.
Für das nächste Mal. Nein, ich gucke immer schon, ob jetzt schon Reaktionen kommen, aber die können ja noch gar nicht kommen.
Für das nächste Mal schicken wir da dann Bier oder wir kommen persönlich vorbei. Das wäre
nächstes Mal machen wir gescriptet mit Frank nur noch gescriptete Folgen.
Ja, auf jeden Fall.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Vielen Dank.